wenn Bürgerrechte eingeschränkt werden, wenn die Sachen mit den Füßen getreten werden, dann müssen die Leute in ihrer demokratischen Verpflichtung auf die Straße gehen. Eine Sache, die ausschlaggebend ist, es ist die permanente Wiederholung. Egal, ob etwas richtig ist oder falsch ist.
Wenn Suggestion, oft genug Suggestion, wiederholst, Suggestion.
Ganz genau. Ja. Das ist ein Grundpfeiler der Propaganda. Wenn du etwas immer wiederholst, dann wird es irgendwann so, so ist es. Das wird ein Ist-Zustand. Das sieht man ja auch in ganz anderen Bereichen, ja auch jetzt abgesehen von Corona. Also es wurde einfach so massiv gelogen und diffamiert. Es war nicht mehr möglich zu sagen, ich möchte mit meinen rot-grünen Freunden über dieses Thema streiten können. Und dass dieser verengte Debattenraum ausgerechnet von Rot-Grün immer mehr verengt wurde, das hat mich umgehauen. Da bin ich bis heute noch nicht drüber hinweg. Nein, diese Hetzkampagne gegen Ungeimpfte ist nicht in Ordnung. Das geht nicht. Diese Art der Ausgrenzung spaltet eine Gesellschaft und bringt uns nie zusammen. Ich glaube, Künstler und Intellektuelle sind besonders gefährlich in Krisenzeiten für die Machthaber, die gerne etwas durchsetzen wollen. Und deswegen ist es so unglaublich enttäuschend, dass genau jetzt diese Leute schweigen. Ich habe viele neue Freunde kennengelernt und musste viele alte Freundschaften ziehen lassen.
Liebe Zuschauer, endlich mal ein Künstler bei uns. Protestnoten, eines seiner letzten Projekte. Herzlich willkommen, Jens Fischer-Rodrian. Grüße dich. Schön, dass du den Weg zu uns nach Dresden gefunden hast.
Ja, schön da zu sein, Alex. Hallo.
Jens, wer dich nicht kennt, was muss man über dich wissen? Wo kommst du her? Wie ist dein Werdegang?
Ich komme de facto von der Musik. Also damit hat es angefangen. Ich habe relativ früh gewusst, dass ich das Abitur nicht machen möchte und dass ich gleich in die Musik einsteigen wollte. Damals schon vorm Abitur bin ich ausgestiegen und wollte damals schon in die Staaten mit 17. Und das hat dann nicht geklappt. Da gab es mehrere Gründe. Das würde jetzt zu weit führen. Und hab dann gedacht, jetzt habe ich mich schon abgemeldet an der Schule, ist auch peinlich dann zurückzukommen und zu sagen, hey Leute, es hat übrigens nicht geklappt mit Boston. Und bin dann so ein bisschen ins Kneipenbusiness eingestiegen, habe da viel gearbeitet und parallel das Münchner Gitarreninstitut besucht und immer weiterhin in Bands gespielt. Und ja, das ging dann immer weiter, bis ich dann genug mit der Musik verdienen konnte, dass ich dann auch nicht mehr in der Kneipe arbeiten musste. Und dann hat es mich doch nochmal gepackt und mit 25 wollte ich dann in die Staaten für ein Jahr, um dort drüben noch zu studieren und bin dann da 7 Jahre hängen geblieben, war auf Tournee mit der Rocky Horror Show und habe dann drüben dort auch die Blue Man Group kennengelernt und bin dann in Boston und New York für die Blue Man Group auf der Bühne gewesen. Und irgendwann zog es mich dann doch zurück nach Deutschland. Meine Mutter ist sehr krank geworden und ich wollte dann in ihrer Nähe sein und hatte dann die Möglichkeit, entweder ich gehe mit der Blue Man Group von Boston nach Las Vegas oder ich verabschiede mich für eine Zeit und gehe zurück nach Deutschland. Und wir haben auch Europa, ich habe meine Frau drüben kennengelernt, wir haben auch Europa vermisst und dachten, ach, jetzt ist vielleicht mal Zeit, nach 7 Jahren zurückzugehen. Und das war ja von der Seite auch eine gute Entscheidung, weil ich dann gleich mit Konstantin Wecker irgendwie angebandelt habe und dann sind wir lange, lange auf Tournee gewesen, haben ganz viel Kindermusicals zusammen gemacht und 3, 4 Platten für ihn zusammen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nach ein paar Jahren, jetzt wird es auch wieder Zeit, mal in eine andere Richtung weiterzugehen. Und just in dem Moment kam ein Anruf aus New York. Und da hieß es, Jens, wir kommen mit der Blue Man Group nach Berlin als erste Show außerhalb der Staaten.
Aha,
hättest du Lust, wieder einzusteigen? Und ich bin gerade bei Konstantin ausgestiegen oder habe um eine Pause gebeten. Wir haben sehr, sehr viel und sehr intensiv zusammengearbeitet.
Bist du auch einer, der sagt, es gibt keine Zufälle?
Ja, ich würde schon sagen. Also ich manchmal sage ich das gar nicht so gerne, weil ich gerne mein Leben selber im Griff habe, aber es ist einfach so, manche Dinge kommen einfach auf einen zu, ne? Und dann ist es irgendwie da. Und das war ein gutes Beispiel dafür, dass ich gemerkt habe, ich hatte natürlich schon Schiss, ich war mit Konstantin super finanziell auch abgedeckt. Das sind sehr gut bezahlte Tourneen, gut bezahlte Studioaufnahmen. Das ist in der Musikszene nicht so üblich, dass jemand so großzügig zahlt. Und das war also neben dem großen Spaß, mit ihm zu spielen, viel unterschiedliche Projekte auch zu machen, auch finanziell einfach da so mein Hauptstandbein. Und wenn man das dann aufgibt, dann ist man ja schon erstmal so, wow, Kind unterwegs, wie sieht's aus? Und dann rief eben die Blue Man Group an und sagte, du, wir kommen nach Berlin, wir hätten dich gerne wieder dabei. Und dann bin ich nach Las Vegas geflogen worden, um mir die neue Show anzuschauen, weil sich die sehr verändert hat in den Jahren, in denen ich nicht dabei war. Und die wurde sehr, sehr schlagzeuglastig. In der Originalshow war ein Schlagzeuger dabei, plötzlich waren 4 auf der Bühne, also mehr Schlagzeuger als Saiteninstrumente. Und ich fand die Show super und habe mich dann drüben trainieren lassen und bin dann gefragt worden, ob ich auch die musikalische Leitung übernehmen würde für Berlin. Und dann habe ich mir das ein paar Monate angeschaut, um zu schauen, ob diese Show, die sehr unbekannt war zu dem Zeitpunkt, ob die sich durchsetzt in Berlin. Und es war kein Ende in Sicht, die Show lief wirklich super. Und dann habe ich irgendwie ein paar Monate später meine Familie nachgezogen und seitdem sind wir in Berlin.
Naja, ich kenne auch die ganzen Plakate, halt Berlin war plakatiert.
Ja, ne, genau.
Der Blue Man Group. Seitdem bist du in Berlin, ja, und was machst du aktuell?
Naja, so eine Show, so eine Ensuite-Produktion, die kann man natürlich ausschließlich machen, aber das ist nicht unbedingt gesundheitsfördernd, weil du natürlich, wenn du immer dieselbe Show spielst, dann auch irgendwann entweder wirst du ein bisschen dumpf in der Birne oder du wirst Alkoholiker. Das gibt's ja auch, ne? Es gibt ja viele Leute, die immer in den gleichen Orchestern spielen.
Oder du wirst Alkoholiker und deswegen dumpf.
Das kann auch passieren. Das hätte dann zumindest eine klare Begründung. Bei uns ist es so, die Show selber ist so interessant und so spannend, weil sie sich permanent verändert, dass man das auch länger als ein, zwei Jahre machen kann. Aber mir war wichtig, dass wir nach ein, zwei Jahren sowohl für mich, aber auch für alle anderen Musiker eine Situation herstellen, wo man sagen kann, man macht die Blue Man Group, das ist so der Steady Gig, damit zahlt man die Miete, aber man hat auch ganz viel Freiheit, um andere Dinge zu tun. Und die Freiheit habe ich mir natürlich auch genommen und habe dann nach zwei Jahren gesagt, also ich würde das weitermachen, aber nur wenn ich auf so eine Halftime-Position gehe, dass ich nicht mehr so viel spielen muss und andere Projekte weitermachen kann. Und dann kam das eine zum anderen und ich war wieder mit Konstantin plötzlich unterwegs und ich habe die Blue Man Group parallel gefahren und habe dann aber auch mit Konstantin Wecker wieder Konzerte gespielt. Wir haben zwei Live-Platten zusammen gemacht und vor allem habe ich die eigenen Projekte aufgebaut. Einmal das als Begleitmusiker und Co-Komponist für meine Frau Alexa Rodrian. Wir haben dann sehr viel in der Jazz-Szene gespielt, auch in der Singer-Songwriter-Szene. Und dann vor ein paar Jahren ging mein eigenes Projekt los, Wahn und Sinn heißt es. Das ist so deutsche Lyrik und Slam-Poetry, die ich schreibe.
Wahn und Sinn?
Wahn und Sinn.
Wahn.
Genau, wie okay. Wahnsinn, nur genau, ja. Wahn und Sinn. Und da das ist ein sehr kleines Projekt war, dachte ich mir, ich möchte am Anfang das auch solo machen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, Musiker schlecht zu bezahlen. Und dachte ich mir, bevor ich jetzt irgendwie kleine Bühnen spiele und dann die Leute fragen muss, ob sie für 50 Euro am Abend spielen, mache ich das jetzt mal ganz allein. Und habe so ein Programm auf die Beine gestellt, wo ich mit verschiedenen Loopern und verschiedenen Gitarren und Keyboard und Percussion-Instrumenten so immer so einen Soundtrack baue und dann meine Texte lese, singe, manchmal eher rhythmischer Sprachgesang und manchmal auch ganz klassische Singer-Songwriter-Sachen. Und daraus wurde so ein Abend, der ein bisschen wie so ein theatraler Abend durchführt. Deswegen spiele ich so gerne auch in Theatern, weil ich teilweise von einer Nummer in die andere so rüberwandere und gar keine Pausen mache.
Ach so.
Ne? Das heißt, es ist wie erster, zweiter Akt fast und sowohl politische, auch tagespolitische Themen aufgreife, aber mich sehr viel auch mit dem Thema Endlichkeit beschäftige und das möglichst auf eine so facettenreiche Art und Weise, dass es fürs Publikum spannend bleibt, wenn da nur eine Person sitzt, die liest und singt.
Okay, sehr spannend. Auf jeden Fall bist du geistig nicht dumpf geworden, sondern in Bewegung geblieben. Ja,
ich so. Hoffe, ja.
Und ich glaube, dass es für jemanden, der kreativ ist und auch Inspiration braucht, ist Routine irgendwie der Tod.
Auf alle Fälle.
Ja, und heute sitzen wir hier und du hast zwei neue Projekte, Protestnoten. Bevor wir dazu kommen, du bist ja jetzt Musiker und du beschreibst dich auch selber als Lyriker. Und im Vorgespräch hast du mir erklärt, so nach dem Motto, du bist eigentlich eher so rot-grün von deiner Urprägung. Mhm. Und trotzdem, dann irgendwann hast du deine erste Mahnwache gemacht, hattest also das Bedürfnis auch nach außen zu treten, so nach dem Motto, Freunde, hier stimmt was nicht. Das ist für mich ein spannender Punkt. Willst du den mal beschreiben?
Ja, also rot-grün hieß für mich ja neben den ganzen Details der politischen Ausrichtung auf alle Fälle immer offene Debattenräume. Deswegen hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich ausgerechnet meine rot-grünen Freunde gegen mich aufhetze, dadurch, dass ich auf die Straße gehe und sage, Leute, hier stimmt was nicht. Also dieser verengte Debattenraum, der ja gerade von Rot-Grün mit befeuert wird. Ich habe da viele Beispiele dafür, also wirklich erschreckende Beispiele, auch von der zum Beispiel Berliner Bezirks-SPD. Wie die gegen gewisse Demonstrationen vorgegangen sind, auch in den Ankündigungen, dann gesagt hätten zum Beispiel diese wir müssen reden, Demo wäre von rechten Leuten organisiert. Ja, weil ja, man sieht jetzt keine Nazis auf der Straße. Ich weiß, das sind Familien, aber die Organisatoren dahinter wären rechts. Ich kenne die alle. Ich habe mit denen zu tun gehabt, auch für andere Geschichten in Berlin. Die kommen alle aus der Friedensbewegung. Also es wurde einfach so massiv gelogen und diffamiert. Es war nicht mehr möglich zu sagen, ich möchte mit meinen rot-grünen Freunden über dieses Thema streiten können. Wir müssen ja nicht einer Meinung sein, was die Gefährlichkeit von Corona angeht oder was sind die besten Maßnahmen, sind die Maßnahmen überzogen oder nicht. Aber wir müssen drüber reden können.
Na klar.
Und dass dieser verengte Debattenraum ausgerechnet von Rot-Grün immer mehr verengt wurde, das hat mich umgehauen. Da bin ich bis heute noch nicht drüber hinweg.
Ja gut, ich meine, wie du weißt, ich komme ja auch aus der Friedensbewegung. Mhm. Ne? Und durch gewisse Abzweigungen sitze ich jetzt eben ab und zu für Eingeschenkt TV hier und für diese Interviews, ne, mit so interessanten Menschen wie dir. Und ich glaube, jeder, der nicht zu allem Ja und Namen sagt, ist heutzutage mindestens einmal schon als Nazi diffamiert worden. Ja, hast du die Erfahrung auch gemacht?
Absolut. Und zwar unter anderem auf dieser einen Demo. Das war sogar eine ganz, ganz erschreckende Erfahrung, weil dass ein Leute nicht verstehen, dass ein Leute auch vielleicht diffamieren und sagen, wie kannst du mit Rechten auf die Straße gehen? Beste Beispiel, 29.08.2020. Ich war auf beiden Demos, am 1. und am 29. Mhm. Und nach dem 29. habe ich einen sehr, wie ich finde, zumindest für meine Möglichkeiten, einen sehr differenzierten Bericht geschrieben, den ich auch veröffentlicht habe, sowohl auf Facebook wie auch auf Club der klaren Worte. Und auch ganz klar gemacht habe, ich verstehe jeden, der Bedenken hat, auf diese Demo zu gehen, weil einfach auch rechte Organisationen dazu aufgerufen haben. Aber ich möchte euch jetzt mal schildern, warum ich da war und was ich gesehen habe. Mhm. Und da würde ich ja normalerweise erwarten, dass jemand sagt, ich würde trotzdem nicht hingehen, aber danke für die Schilderung, weil ich war ja nicht da. Deswegen bin ich ja froh, wenn das jemand mal beschreibt. Das war die absolute Minderheit. Also ein paar Leute haben das geschrieben, das, was ich sehr mutig fand. Die sagten, vielen Dank dafür, dass wir das jetzt mal beschrieben bekommen haben von jemandem, den wir kennen, von dem wir wissen, er ist eher rot-grün sozialisiert. Aber der Großteil der Leute schlug drauf ein. Die haben überhaupt nicht, die sind gar nicht auf die Argumente und auf die Einzelpunkte eingegangen, die ich beschrieben habe, sondern die haben einfach klipp und klar gesagt, da waren Reichsbürger, da waren Leute von der AfD, mitgehangen, mitgefangen, so ungefähr.
Aber sag mal, das nennt sich doch Kontaktschuld.
Absolut.
Also wenn ich in einem Bus fahre, Nazi oder einer, der so aussieht, zusteigt, dann muss ich sofort aussteigen, damit ich nicht in Verdacht gerate, oder wie?
Das ist ja das Absurde. Alex, das ist genau das Absurde. Wenn du auf der Fanmeile bist, zum Endspiel der deutschen Nationalmannschaft und die Deutschen schießen das entscheidende 1-0 und du liegst deinem Nachbarn in den Armen, da fragst du nicht vorher nach seinem Parteibuch oder seiner Parteizugehörigkeit. Ne? Also ich will damit sagen, ja, da sind auch Leute von der AfD, die mitfeiern. Ja. Und vielleicht Leute noch weiter rechts von der AfD.
Ja, und aber diese, ich habe auch viele Linke gesehen.
Nee, na, natürlich. Ich will ja damit nur sagen, die Anzahl der offensichtlich Rechten war so gering im Vergleich zu den Familien, zu den ganz alten genau. Leuten. Und das ganz ist diese genau. Verhältnismäßigkeit, wenn ich heute zu einem Fußballspiel gehe und ich halte die Kamera in die Hooligan-Kurve und behaupte danach, so sind die Fans von Hertha, dann ist es eine Beleidigung für jeden Vater, der sehr viel Geld dafür ausgibt, am Wochenende mit seinen zwei Söhnen oder zwei genau. Töchtern aufs Spiel zu gehen.
Und das ist dieses absolute Schubladendenken. Absolut. Es gibt Recht und Unrecht. Es gibt auch Leute, die immer wissen, was Recht ist. Das sind dann die Übergötter. Mhm. Und dann gibt es die Schubladen, ganz klar, getrennt. Na, entweder bist du für uns oder gegen uns. Und wenn du gegen uns bist, dann bist du gleichzeitig das und das und das und das und das. Und Debattenraum null.
Das ist es. Und ich finde es ja, ich finde es ja auch richtig, darauf hinzuweisen, dass natürlich man aufpassen muss, dass nicht die falschen Leute solche Sachen kapern. Ich hatte jemanden, der sah gar nicht nach einem Reichsbürger aus, der drückte mir plötzlich so einen Flyer in die Hand. Und ich nahm den so, weil ich nicht wusste, woher er kam.
Was ist das?
Las es so und ja. War, wow. Mhm. Und gab ihm den zurück und sagte, tut mir leid, ich glaube, du bist hier mit diesem Anliegen auf der wirklich falschen Veranstaltung. Ja. Also es gibt immer die Möglichkeit, sich abzugrenzen. Und zu behaupten, dass sich die Demonstranten, und ich würde mal sagen 90-95% der, die wirklich aus der Mitte der Bürger kamen, ja, wirklich komplett gemischt vom Alter, von der Herkunft, von der politischen Gesinnung. Ich würde mal sagen, alle demokratisch gewählten Parteien des Bundestags waren dort vertreten. Sehr viel Rot-Grüne. Ja? Ich habe wirklich mit ganz vielen Leuten gesprochen, Kurzinterviews geführt, Sachen aufgenommen, viele Videos gemacht. Und was da passierte in der Berichterstattung, hat mir in vielerlei Hinsicht sehr schmerzhaft die Augen geöffnet. Ich weiß noch, wie ich am 29. meine Frau abends anrief. Ich war euphorisiert.
Ja.
Ich habe gesagt, ey, das war ein so schönes Fest. Hier waren Leute, hier wurde getanzt, hier waren großartige Redner auf der
ganz
Bühne.
Genau, ganz genau.
Und dann sagte sie, ich werde das nie vergessen, sagte sie, dann tu mir einen Gefallen. Bleib in der Stimmung und schau dir nicht die Tagesschau an.
Oh, ja.
Und ich war natürlich neugierig, ich habe es gemacht
ja,
und das war Katastrophe.
Ich war auch dort. Mhm. Ich habe erstens von diesem vermeintlichen Reichstagssturm überhaupt nichts mitbekommen.
Ja, vor allem war das eine vollkommen unabhängig angemeldete Demo, die hatte gar nichts zu tun mit
der. Die war ganz woanders und das waren ja auch andere, da waren ja, ich glaube, von Staaten los war da eine Bühne und das war natürlich überhaupt nichts von Querdenken. Mhm. Und ich sage es mal, da sind ja mindestens 2 Kilometer dazwischen. Nicht nur, dass in den öffentlichen Medien alles komplett verdreht wurde. Es wurde aber auch noch nicht mal dieser Robert Kennedy gezeigt, na, mit seiner epochalen Rede. Und dann wurden natürlich die Zahlen runter.
Oder David Sieber, Ex-Grüner.
Ja. Ne?
Also da waren wirklich großartige
ja, Reden. Genau, den hatten wir auch noch mal interviewt, heute ja. Bei der Basis. Mhm. Ne? Und ich glaube, mit der Basis hattest du auch jetzt Kontakt.
Ne? Immer noch, ja.
Ja, okay. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Es war für mich ein kompletter Querschnitt aus der Bevölkerung da, der sich in einer Frage zusammengeschlossen hat, um Protest zu üben, nämlich, was ist hier los, hier stimmt was nicht. Mhm. Na, Corona, Lockdown und so weiter, pipapo, wir wissen alle, na, das begleitet uns ja seit 2 Jahren, du kannst über nichts anderes mehr reden. Mhm. Und jetzt hast du deine eigene Mahnwache gemacht. Na?
Ganz am Anfang schon, im Mai schon. Mhm. Also im Mai 2020 hatte ich so dieses ich hatte so ein paar Erweckungserlebnisse, aber das, was mich am meisten umgetrieben hat, war dann wirklich dieses sagenumwobene Interview von Bill Gates in den Tagesthemen, wo er behauptet oder wo er davon sprach, dass wir 7 Milliarden Menschen impfen müssen.
Ja, und man sieht natürlich sofort, noch nicht gesagt, wie oft, ne?
Erst, das hat er auch noch nicht gesagt, stimmt. Das wusste er vielleicht schon, das hat er dann geschickt verheimlicht. Aber vor allem ging es darum, wer ist denn bitte wir? Der Mann ist in keinster Weise gewählt, in irgendeiner Form öffentlich legitimiert, sondern der Mann steht da und behauptet wir. Und dann fragt man sich
das
schon,
ist
wer
so ist so wie eine Ein-Mann-NGO und die Tagesschau und die Bundesregierung stehen dort und appellieren oder wie?
Das war genau das, was mich so umgehauen hat, dass ein, wie ich bis zu dem Zeitpunkt dachte, doch recht kritischer, sehr höflich, aber doch sehr kritischer Journalist wie Zamperoni dann zumindest 1-2 kritische Fragen stellt. Also zumindest kann man ja, ohne dem anderen auf die Füße zu treten, was er ja sogar dürfte als Journalist, könnte er die Frage stellen, Moment mal, wenn man 7 Milliarden Menschen impfen will, müsste man da die Bevölkerung nicht erstmal fragen? Müsste man nicht in den Ländern anfragen? Müsste es zu irgendeiner Form der Abstimmung geben? Nein, diese Fragen wurden in keinster Weise gestellt. Und das war ein sträfliches Vernachlässigen der journalistischen Sorgfaltspflicht. Ja, das geht gar nicht, was da passiert ist.
Ja, in Wirklichkeit werden doch solche, ich sage jetzt mal, Menschen, die sich meiner Meinung nach, also mir fällt jetzt nur der Name Psychopath ein. Mhm. Jemand, der denkt, er könnte über andere so Kraftklosbrühe selbst entscheiden, wie man die Welt rettet und sich über alles hinwegsetzen. Ja. Aber die werden ja auch noch angehimmelt. Was ist mit diesen Medien los? Was ist mit diesen, dass da kein Widerspruch kommt?
Ich glaube, das ist das. Es gibt ja viele, viele Gründe.
Sind die gekauft?
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Gründe dafür. Eine Sache, die ausschlaggebend ist, es ist die permanente Wiederholung. Egal, ob etwas richtig ist oder falsch ist.
Wenn Suggestion, oft genug Suggestion, wiederholst, Suggestion.
Ganz genau. Ja. Das ist ein Grundpfeiler der Propaganda. Wenn du etwas immer wiederholst, dann wird es irgendwann so ist es. Das wird ein Ist-Zustand. Das sieht man ja auch in ganz anderen Bereichen, auch jetzt abgesehen von Corona. Schaut euch die Kriege an der letzten 20, 30 Jahre, ne? Mit welchen Fake News, die legitimiert worden sind, ob das die Brutkastenlüge war bei dem Irakkrieg, ob das die ganzen Sachen beim Jugoslawienkrieg, die dazu geführt haben, dass man eine Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung kriegt. Man wusste, wenn die deutsche Bevölkerung kippt, wird es keinen Jugoslawienkrieg geben.
Also entschuldigt, liebe Zuschauer, das waren alles mal Fake News, die sind alle wahr geworden.
Das ist der Punkt.
So. Und wir haben heute schon wieder ganz viele Fake News, die schon wieder wahr geworden sind. Bitte habt Verzeihung, es gibt Leute, die einfach ein kleines bisschen früher auf den Trichter kommen. Und die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die müssen sich dann neue Fake News ausdenken, die wahrscheinlich dann auch schon wieder wahr werden könnten. Seid gespannt auf jeden Fall. Du hast es erkannt schon. Wann ging es los bei dir?
Ja, eigentlich schon kurz nachdem mir meine Tochter das erste Wodak-Video geschickt hatte. Dann musste ich mich nochmal erinnern, dass da ja bei der Schweinegrippe schon so eine wirklich wichtige Rolle gespielt hat in der Aufklärung. Und dann kam eben dieses Bill Gates-Interview und da habe ich wirklich bis morgens um 7 bin ich mal wirklich in die Recherche gegangen. Wer ist er? Was ist die Gavi? Wo gehen seine Spenden? Und da wird es ja sofort offensichtlich Spiegel und wo, in welchen Medienhäuser er seine Gelder fließen lässt. Da ist ja ganz klar, dass natürlich auch gewisse Meinungen gekauft werden. Also ich würde nicht sagen, dass jeder deutsche Journalist gekauft ist, natürlich nicht. Aber Leute wie Paul Schreier zum Beispiel, die so unglaublich...
Achso, entschuldige. Bitte. Wir leben ja alle von Geld. Bitte kauft uns da unten. Da unten ist die Karte. Ihr könnt uns kaufen. Wir werden aber trotzdem berichten, was wir für richtig halten. Und nicht nur, weil ihr Geld gebt. Aber wir brauchen es trotzdem. Ne? Die Scheinwerfer sind teuer. Strom, ihr wisst Bescheid.
Ja,
also
kostet
in diesem
alles
Sinne,
Geld. Ne? Genau. Naja.
Okay.
Ja, und du weißt, was ich meine. Es gibt einfach Journalisten, die natürlich eine großartige Arbeit leisten, aber jetzt leider halt nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das gab es ja auch mal. Ich meine, Leute wie Dirk Pohlmann haben früher Dokumentationen gemacht für ARD und ZDF. Ja, das ist nur um ein Beispiel zu nennen.
Klar, Ken Jebsen.
Natürlich, ja. Und nicht umsonst sagt jemand wie Daniele Ganser, dass er Ken Jebsen für einen der wichtigsten Journalisten hält. Natürlich hat derjenige sehr, sehr früh schon so im Dreck gewühlt und ist mit so unglaublichen Sachen schon irgendwie ans Tageslicht gerückt, dass natürlich manche Leute auch zurückgeschreckt sind und gesagt haben, Leute, das ist mir zu viel. Also nicht nur, dass wir jetzt hier ein großes Problem mit Corona haben, sondern wenn ich jetzt zurückgehe und mir anschaue, wie weit das schon vielleicht geplant worden ist.
Ja.
Und ich verstehe, dass Leute da auch erstmal Berührungsängste haben. Kein Thema. Das ist eine ganz schmerzhafte Erfahrung.
Genau. Ja? Und ich glaube, die muss man trotzdem durchmachen. Ja. Weil wegschauen ist keine Lösung, oder?
Na, auf keinen Fall. Also ich denke mir, dass es ist, wenn dann nur eine sehr vorübergehende Lösung und eine, die langfristig nicht befriedigend ist, weil die Leute spüren, sind doch nicht blöd. Sie spüren, entweder sind sie wirklich...
Also manchmal habe ich schon den
Eindruck. Ja, auch die gibt's. Aber ich will nur sagen, manche sind eher in der Hypnose oder in der Psychose, wo ich merke, oh, die wollen da nicht hin, das ist zu groß, die Nummer ist zu groß.
Ja. Es ist ja auch klar, man hat sich ein Weltbild gebastelt irgendwann, na, man fühlt sich da halbwegs sicher aufgehoben und orientiert sich darin.
Klar.
Und jetzt plötzlich soll man sich diese ganze Kiste nochmal aufmachen, nochmal neu durchsortieren. Ich verstehe das, ich habe es selber durchgemacht, du hast es auch durchgemacht. Du hast mir auch erklärt, wo dann wesentlicher Bruch damals mit den Rot-Grünen war.
Der erste Jugoslawienkrieg, ne? Das ist, oder der Jugoslawienkrieg, der erste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, auf europäischem Boden von einer deutschen Rot-Grünen Regierung legitimiert, das war für mich
undenkbar. Und zwar völkerrechtswidriger Angriffskrieg.
Natürlich, das
war es. So, jetzt haben wir wieder so eine Regierung, da ist noch ein bisschen Geld mit dazugekommen, also ich habe schon Angst.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Säbelrasseln jetzt, was jetzt im Vorfeld ja auch schon gegen Russland wieder am Start war, und zwar für lange Zeit schon, jetzt nicht erst seit Rot-Grün-Gelb, sondern davor, es wird immer wieder massiv übersehen, was zwischen 89, 90 und heute passiert ist im Bezug zu den Versprechen, die man Russland gemacht hat.
Ja, absolut.
NATO-Osterweiterung, ne? Also das große Thema. Da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, die meisten Leute wissen es. Wenn nicht, dann empfehle ich nur einige Vorträge von, auch in dem Fall wieder Daniele Ganser, der das mal sehr, sehr schön, sehr quellensicher aufgedröselt hat und klar gezeigt hat, die NATO ist so massiv über die Bedürfnisse der russischen Regierung ist man ihnen mehr oder weniger nicht nur auf die Füße getreten, sondern hat sie einfach ignoriert, auf eine ganz
völlig Art und Weise. Völlig ignoriert. Ja. Man hat die verarscht, gedemütigt, ignoriert, sanktioniert und dann hat man sie noch, stigmatisiert. Mhm.
Ich glaube, man muss bei beiden Seiten natürlich sehr kritisch hinschauen. Mhm. Ich bin mir sicher, dass Putin ist sicherlich kein lupenreiner Demokrat. Ich halte ihn schon auch für autoritär. Ich würde nicht sagen, dass er ein Autokrat ist. Dafür hat er zu viele Bedürfnisse, die er in seinem Land abdecken muss. Er muss schon Sachen zusammenbringen. Aber wenn ich das vergleiche, im Vergleich zu der amerikanischen Regierung der letzten 20, 30 Jahre und auch der europäischen Regierung, wenn ich mir die Scheinheiligkeit, ne? Also wenn ich mir sehe, es gibt kein Land, das so viele Kriege geführt hat und so viele Regierungen deinstalliert hat, wie die amerikanische Regierung
seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir wissen nicht, was dort passiert. Wir wollen nicht, dass Menschen sterben. Wir setzen uns für den Frieden ein.
Unbedingt. Immer gewaltfrei.
Wir ergreifen keine Position oder keine Stimme für die Russen, genauso wenig wie für die Amis.
So. Genau hinschauen.
Aber Fakt immer. Ist eins, Autokraten, was sagst denn du zu diesem Trudeau in Kanada?
Naja, ich meine, er zeigt sein wahres Gesicht. Also wenn man sich anschaut, wie dieser Freedom Convoy, wie der behandelt wird medial, das ist eine Katastrophe. Also ich meine, da reiht sich wirklich eine Lüge und Falschaussage an die andere. Das beste Beispiel, um nur eins von vielen zu nennen, das ist auch da wieder hieß, ne, die ganzen Impfverweigerer und rechts und was sie alles sind. Ich glaube, 80-90% der Trucker sind geimpft. Ihnen geht es darum, eben auch solidarisch mit den nicht geimpften Kollegen zu sein, ja. Und bis jetzt eine absolut friedliche Bewegung, die ganz klar auf das aufmerksam macht, worauf wir immer hingewiesen werden, wenn Grundrechte eingeschränkt werden, wenn Bürgerrechte eingeschränkt werden, wenn die Sachen mit den Füßen getreten werden, dann müssen die Leute in ihrer demokratischen Verpflichtung auf die Straße gehen, zeigen, so nicht, Schluss jetzt.
Also nicht nur, dass wir müssen, wir haben auch das Recht.
Ja, das sowieso, so. Ja.
Und auf die Straße gehen ist ja mal das eine. Ja, friedlich auf die Straße gehen natürlich auch. Jetzt gibt es natürlich Leute, die bringen denen Sprit und was zu essen. Und denen werden plötzlich Klagen an den Hals gehetzt, Konten gesperrt und so weiter. Ist das völlige Autokratismus, was dort oben herrscht? Oder haben die kein Verfassungsgericht mehr? Haben die keine Grundrechte mehr? Die haben Notstand ausgerufen. Sind wir da eigentlich schon mitten im Faschismus?
Also Faschismus ist natürlich immer ein sehr, sehr hartes Wort. Ich versuche es auch nicht zu oft zu verwenden, aber es ist eine Form von Totalitarismus auf alle Fälle. Es ist eine Form von Willkür. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und deswegen ist natürlich das Wort Faschismus auch immer im Gespräch bei solchen Sachen, die so schnell dann auch umgesetzt werden. Also wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sich als lupenreiner Demokrat geriert und dann, wie wir ja wissen, trotzdem auch ne, vom World Economic Forum als Young Global Leader irgendwie auch ein bisschen mit installiert worden ist. Ne?
Also ist das auch schon wieder Verschwörungstheorie?
Naja, sagen wir mal so, wenn jemand was eindeutig auf seiner Webseite zeigt und darüber schreibt und auch sogar Bücher darüber schreibt, ist es ja fern einer Verschwörungstheorie. Es ist ja von den Leuten selbst annonciert.
Ne? Nein, also, ich meine ja bloß, wir hatten es ja vorher, dass die ganzen Verschwörungstheorien alle wahr werden.
Ich habe keine mehr, sie sind alle wahr geworden.
Alles klar, deswegen. Okay. Das ist im Prinzip der Punkt, ja, wir erleben eine Welt außer Rand und Band, ne? Die einen, die werden als lupenreine Demokraten gelabelt. Es passieren in diesen Ländern unfassbare Sachen. Ich habe selbst Verwandtschaft in Australien, habe das als sehr, sehr, sehr freies und freiheitsliebendes, demokratisches, rechtsstaatliches Land in meiner Prägung. Ich bin entsetzt, na, was dort heute
ganz
los
schlimm.
Ist. So. Und dass sowas auch in Kanada und überall passieren soll. Also öffnet bitte euren Geist, kommt raus aus euren Schubladen und überlegt mal, was hier los ist. Na, die EU zum Beispiel, die hat ja jetzt, ich glaube, das dürfte denen noch weniger gefallen, in der Taxonomie, na, also so nach dem Motto, in der Buchhaltung musst du im Prinzip deine Ausgaben in gewisse Schlüssel packen als Finanzdienstleister, weiß ich da Bescheid. Und jeder Schlüssel sagt dann, was das ungefähr ist. Und daraus können die statistischen Ämter dann alle möglichen Sachen ableiten. In der Taxonomie wird in Zukunft Gas und Atomenergie als klimafreundlich eingestuft. Na, das hat die EU beschlossen. Die Deutschen sind entsetzt. Na. Stattdessen müssen wir hier Gas abschalten und Atomkraftwerke abschalten.
Tja, es liegen viele Aufgaben vor uns und ich bin mir nicht sicher, ob die rot-grüne Regierung mit ein bisschen Gelb, ob die in der Lage sind, diese Probleme wirklich in den Griff zu kriegen. Also es ist einfach, es macht alles so wenig Sinn im Moment. Allein das Thema Umweltschutz, wie viele Masken haben wir pro Woche, Milliarden von Masken, die im Meer landen, all diese Geschichten spielen plötzlich alle keine Rolle mehr. Ja? Also von der Seite her, ich glaube, wir brauchen ein wirkliches Umdenken. Wir müssen auch vollkommen aus meiner Sicht weg von diesem Schubladen rechts-links-Denken. Ich glaube, das ist wirklich an der Zeit zu sagen, wir müssen uns auf neue Dinge einigen, sprich, immer friedlich, immer im Dialog bleiben. Aber ja, diese alten Schubladen, die immer wieder aufgemacht werden, die ja vor allem, sie spielen ja gar keine Rolle mehr. Wo ist denn jetzt hier grüne Politik in Bezug auf die Energieversorgung Deutschlands, wenn ich mir anschaue, dass man jetzt Fracking-Gas dass man sich erpressen lässt von der amerikanischen Regierung, damit die ihr Fracking-Gas verkaufen können, anstatt irgendwie, das ist für uns viel in deutschen Energieinteresse viel, würde es natürlich viel mehr Sinn machen, mit Russland irgendwie nach wie vor nicht nur ein freundschaftliches Verhältnis, auch ein geschäftliches Verhältnis aufrechtzuerhalten.
Aber das gehört auch beides zusammen. Zumal wir ja quasi Nachbarn sind. Also wir müssen uns beeilen. Na, noch haben wir Strom. Wer weiß, wann der Blackout kommt. Na, nicht, dass plötzlich dunkel ist. Ja, dass wir mit diesem interessanten Interview noch weiterkommen. Aber jetzt nehmen wir dich mal als Vertreter der Musik und Kunst. Seit fast 2 Jahren ist es fast unmöglich, öffentliche größere Konzerte und Veranstaltungen zu machen. Meine Karten, die ich von Deep Purple habe für Berlin oder auch für AC/DC, die musste ich jetzt schon 2-mal quasi verlängern. Und wenn ich mit 2G Plus oder sowas bloß noch dort reinkomme, na, wisst ihr was, dann könnt ihr den Scheiß behalten. Schöne Grüße an Eventime, ihr dürft euch das nochmal überlegen. Aber unter den Voraussetzungen habe ich dieses Geld nicht ausgegeben. So, was sagen denn jetzt die Künstler in dieser Branche? Hängen die alle irgendwo mit Kurzarbeitergeld am Staatstropf und sind dankbar und zufrieden, dass sie nicht auftreten müssen? Oder was ist dort los?
Ich glaube, da gibt es nicht eine Antwort auf diese Frage. Ich glaube, da muss man wirklich sich jeden Fall einzeln anschauen. Aber wenn man versucht, es in verschiedene Gruppen zu packen, dann würde ich sagen, gibt es die Leute, die gut durch die Krise gekommen sind. Ich möchte selber sagen, ich gehöre auch dazu. Ich habe durch den Umstand, dass ich am Theater angestellt bin, natürlich durch die Kurzarbeit erstmal keine wirtschaftliche Not erleiden müssen. Also die gibt es auch. Das sind nicht so viele, aber die gibt es. Deswegen hatte ich auch die Zeit, mich eben sehr zu beschäftigen mit all diesen Themen und auch eben durch alternative Medien eben in gewisse Dinge mehr und mehr reinzurutschen, um einfach zu sehen, was schreibt denn die andere Seite, was gibt es denn noch für andere Stimmen. Dann gibt es die Künstler, die sich sowieso nie groß politisch geäußert haben. die es auch jetzt nicht tun, weil es natürlich heikel ist, weil sie alle oder ein Großteil davon Angst haben, ihr Publikum zu vergraulen, natürlich, ganz klar. Also es ist so, es wird so viel gehetzt gegen die Leute, die maßnahmenkritisch sind, dass wenn sich jetzt jemand hinstellt, der gewohnt ist, vor 8, 9, 10.000 Leuten zu spielen, der vielleicht es zulässt, zu sagen, nein, diese Hetzkampagne gegen Ungeimpfte ist nicht in Ordnung. Das geht nicht. Diese Art der Ausgrenzung spaltet eine Gesellschaft und bringt uns nie zusammen. Allein so ein Satz kann ihn ja schon wieder Publikum kosten. Beziehungsweise eben, ne, auch ganz, ganz viele Kollegen.
Danke, Nena, dass du es gemacht hast.
Vielen Dank, Nena, dass du es gemacht hast. Es gibt ein paar andere. Ja, Nena war sehr früh auf eine sehr schöne Art und Weise laut, ja, was das angeht. Ja. Sie hat es auch sehr, sehr menschlich gemacht, hat von Haus aus gar nicht dann gegen die Geimpften gehetzt. Im Gegenteil, sie hat wirklich
für die Gemeinschaft, für die
Gemeinschaft zusammen sein, so wie es ja auch die Franzosen und die Italiener uns vormachen, die dann die Geimpften und die Ungeimpften zusammen vor den Cafés sitzen und sagen, wir akzeptieren nicht, dass hier die Ungeimpften nicht reinkommen. Wir machen jetzt Picknick vor dem Café. Ja, also dass die Gesellschaft sich nicht durch Medien und Politik spalten lässt. Das ist ein großes Thema.
Nena, wenn du uns besuchen kommst, na, dann blase ich hier das gesamte Studio mit 99 Luftballons auf. Das verspreche ich dir. Überleg's mal.
Das ist die eine oder die andere Gruppe der Musiker. Und dann gibt's natürlich die Leute, wo man sehr verwundert ist, warum die jetzt so leise und so still sind, weil sie eigentlich das, was jetzt passiert, seit Jahrzehnten besingen.
Ja, ja, ganz schlimm ist eigentlich sowas, ich sage jetzt mal, die Ärzte, die Toten Hosen und so weiter, ne, die normalerweise sehr, sehr laut, ne, auch, also normalerweise an der Stelle laut sein müssten, dürften, auch glaubwürdig wären, sind plötzlich ganz anders.
Ich glaube schon, dass es Künstler gibt, die vielleicht so denken wie wir oder zumindest den kritischen Diskurs zulassen, Debattenräume eröffnen würden, aber einfach wahnsinnig Angst haben, wirklich so geächtet zu werden wie die Kollegen. Ja, also wie die Kollegen, die sehr früh erleben mussten, was das heißt, wirklich klar Stellung zu beziehen.
Aber sind es nicht die Vorbilder, die eine ganz spezielle Wirkung auch haben? Ich sage jetzt mal, im Fußball wäre es zum Beispiel dieser Fall Kimmich. Ich meine, er ist nicht der einzige Profifußballer, der nicht geimpft ist, aber an ihm wurde ein Exempel statuiert und alle haben das medial hoch und runter durch die Medien gejagt, so, wie soll ich sagen, als ob es irgendwie keine wichtigeren Themen gerade gibt, ob ein Fußballer geimpft ist.
Aber das ist ja genau das Thema. Das Thema wird so aufgeblasen, so künstlich aufgeblasen. Und wenn es jetzt um eine Krankheit ginge, wo die Leute, wenn sie infiziert sind, eine Sterblichkeitsrate von 50, 60, 70% haben, ja, und man durch eine Impfung dann wirklich diese Krankheit in den Griff kriegen würde, hätten wir ja noch mal eine ganz andere Diskussionsgrundlage.
Also ich würde mich gern gegen Alter impfen lassen.
Geht das noch nicht?
Also ist 100% Sterblichkeit, glaube ich.
Ja, stimmt. Also du siehst, was ich meine. Ja? Ja. Es gibt einfach, wir haben die Situation, dass wir im Endeffekt jetzt wirklich wissen, diese Impfung ist nicht das, was man uns versprochen hat. Sie hält auch nicht das, was man uns versprochen hat. Ja, Leute, die dreifach geimpft sind, werden genauso infiziert und geben das Virus weiter.
Nee, also das stimmt nicht. Also vor zwei Jahren haben die noch gesagt, 93%
und
du kannst dich nicht mehr anstecken.
Ich weiß, aber da sind wir ja jetzt nicht mehr. Wir haben ja jetzt gelernt, alle. Auch die Geimpften. Die Geimpften und die Ungeimpften müssten wissen, okay, egal wie man sich wohlfühlt, ich habe auch nichts dagegen, wenn sich jemand impfen lässt, weil er eine Heidenangst vor diesem Virus hat. Und die Angst wird weniger durch die Impfung. Dann tut es dieser eine Person ja auch gut. Ist ja in Ordnung, also was wir jetzt über mRNA-Impfstoffe wissen oder was es da für unterschiedliche Diskussionen gibt, diese Diskussion muss sich ja nicht jeder stellen. Aber es muss ihm klar sein, dass jedes Diffamieren eines Ungeimpften einfach vollkommen am Thema vorbeigeht und einfach massiv ungerecht ist. Und wenn allein das schon reicht, dass jemand nur sagt, ich bin gegen die Ausgrenzung der Ungeimpften. Wenn wir parallel von Medienschaffenden, von Politikern, von Stars aus dem Entertainment-Bereich Sätze hören wie Sozialschädlinge oder gar nicht mehr treffen mit Leuten irgendwie, die ungeimpft sind. Manche wollen nicht mehr drehen mit Leuten, die ungeimpft sind. Ja?
Strafen, zwingen, ausschließen, meiden, verhöhnen, was gibt's noch, wirtschaftlich platt machen.
Genau. All diese Dinge, wenn all diese Dinge
salonfähig
werden.
Das ist doch alles Zwang.
Ja, es ist Zwang, aber vor allem ist es, und das ist noch viel schlimmer aus meiner Sicht, Alex, salonfähig geworden. Das heißt, es ist okay, so zu reden.
Nein, für mich ist das nicht salonfähig.
Natürlich ist es nicht, die Masse ist es.
Die Masse, die erkennt noch nicht mal mehr, wenn diese menschenverachtende Denke, die hier um sich greift, nicht nur vor ihrer Tür steht und anklopft, sondern bereits eingetreten ist.
Ja, natürlich. Das meine ich mit salonfähig. Ich meine nicht, dass es okay ist, dass es so ist, sondern es passiert und es passiert kein Sturm der Entrüstung dagegen. Das meine ich mit salonfähig.
Und du hast angefangen, öffentlich zu sagen, stopp, hier stimmt was nicht. Mhm. Ja. Hast du viel Unterstützung bekommen? Hast du viel Ablehnung bekommen? Wie schauen deine Berufskollegen auf dich?
Gute Frage. Ich habe viele neue Freunde kennengelernt und musste viele alte Freundschaften ziehen lassen.
Waren das wirklich Freunde?
Ja. Ja? Ja, es waren wirklich Freunde. Es sind auch Leute, wo ich bis heute nicht verstehe, dass dieser Debattenraum so verengt worden ist, dass wir über dieses Thema gar nicht mehr reden können. Mittlerweile habe ich selber die Lust verloren. Ich, ganz ehrlich, Alex, nach 2 Jahren immer wieder den Versuch zu starten, mit Informationen den Debattenraum hoffentlich auch zu bereichern. Ja, ich bin selber jetzt einfach irgendwo auch müde geworden, ganz ehrlich.
Ja, ich bin auch müde. Ich würde gerne über was anderes sprechen. Ja, so. Aber ich frage mich dann halt trotzdem, weil das halt so ein eklatantes Thema ist. Es geht ja bis in Familien, in Freundeskreise, in Nachbarschaften, in Berufskollegien rein. Sag mal, kann eine Freundschaft nicht aushalten, dass man in einer Sache unterschiedlicher Meinung ist?
Die Frage ist, die Frage stelle ich mir seit 2 Jahren.
Wenn ich jetzt hier gerne Wasser trinke und jemand anders sagt, Wasser schmeckt mir nicht, ich hätte gern lieber eine Cola, müssen wir uns darüber streiten? Also ich verstehe es nicht mehr.
Naja, ich glaube, dass dieses Narrativ, mit dem wir gefüttert worden sind, dass die Leute, die die Maßnahmen torpedieren, Gefährder sind, das ist so eingetrichtert worden, dass die Leute das wirklich glauben. Und wenn du mit Argumenten kommst, die ganz klar diese These widerlegen, du kennst es selber, Alex, das wird ja nicht mehr gehört. Das wird ja gar nicht, drauf eingegangen. Wie oft habe ich mir die Arbeit gemacht über Stunden, wissen, diese Person ist eher für dieses Thema innerhalb dieses großen Themas jetzt empfänglich und diese Person für die, und ich mache dann, okay, nee, der ist zu extrem, Ken Jebsen kann ich demjenigen jetzt nicht schicken, obwohl ich ihn selber persönlich für einen wirklich großartigen Journalisten halte, das möchte ich immer wieder sagen, auch ein gutes Beispiel, wie hier wieder ein Exempel statuiert wird, dass jemand einfach mundtot gemacht wird, der seit wirklich 4, 5, 6, 7 Jahren für Aufklärung gesorgt, ne? Was die Themen angeht, die dazu geführt haben, was jetzt zu dieser Misere, in der wir uns jetzt befinden. Und dann denkst du, okay, der vielleicht lieber ein Gunnar Kaiser mit Ganser-Interview und dann, vielleicht den Hüter, der ist ganz gut, weil er mochte den Hüter früher immer sehr, den Hirnforscher, dann noch den Hüter. Und man macht sich richtig Arbeit und man kriegt nicht mal mehr eine Rückmeldung. Also man macht es ja, um den Debattenraum wieder zu eröffnen und zu sagen, hey, sag mir doch was dazu und widerleg's von mir aus auch, aber dann zeig mir doch, wo du es widerlegst. Es kommt ja dann gar nichts mehr.
Genau.
Und das macht es so schwierig natürlich. Ne?
Also, wer meint, den Debattenraum auch ein bisschen erweitern und öffnen zu können, der darf sich gern mal an redaktion@eingeschenkt.tv wenden. Na, so, vielleicht an der Stelle. Wie geht's euch wirtschaftlich, euch Künstlern?
Auch da gibt's keine eine Antwort auf diese Frage, weil wir natürlich auch Leute haben, die klipp und klar sagen, wenn dann die Tore wieder etwas aufmachen und man kann wieder spielen, sagen wir mal als Begleitmusiker, nicht als Künstler, der jetzt eine Stimme hat, indem er Texte schreibt, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Musiker, die einfach andere große Künstler begleiten und dann davon leben, dass sie eben im Live-Geschäft tätig sind. Ja? Ich kenne Kollegen, die denken genauso wie du und ich über dieses Thema, auch wenn wir uns noch gar nicht so lange kennen, aber wir haben hier Synchronpunkte eindeutig. Auch da gibt's Leute, die denken ganz ähnlich wie wir, aber die haben keine Lust mehr, sich dieser Häme auszusetzen, dass sie im Turbus sitzen und die anderen Musiker sagen, boah, jetzt müssen wir schon wieder eine halbe Stunde früher losfahren, nur weil du dich testen lassen musst und nicht geimpft bist oder weil wir dem Veranstalter erklären müssen, warum einer unserer Musiker ungeimpft ist. Und die sagen, ich pack das nicht mehr. Ich will weiter mit Musik mein Geld verdienen, die sich dann schweren Herzens haben impfen lassen. Und das ist tragisch.
Die sich haben nötigen lassen.
Nötigen lassen, genau. Also das ist von der Seite her, das ist wieder eine andere Kategorie an Musikern, die einfach aufgegeben haben, dagegen zu halten, weil sie sagen, ich habe sonst keine Möglichkeit, meine Familie zu ernähren.
Okay, ich will ja niemanden anstiften, etwas zu tun und dann wirtschaftlich oder sozial irgendwelche Konsequenzen zu erleiden, die ich selber nicht abschätzen kann. Das muss natürlich jeder selber wissen. Ja. Aus meiner Sicht ist es halt so und ich weiß, dass Menschen auf eine gewisse Art und Weise funktionieren und auch Gehirne. Die Information zu transportieren ist das eine. Eine Emotion zu transportieren ist das andere. Und wenn jetzt die Information und die Emotion gemeinsam kommt, ist es nachgewiesen, dass es besonders tief und leicht kräftig und gut ins Gehirn geht und im Gedächtnis bleibt. Also Information und Emotion gleichzeitig. Sind deswegen die Künstler so gefährlich, falls einer dort die Emotion mit einer Information paart?
Ganz bestimmt. Das ist ein guter Punkt. Weil du siehst ja Musiker und Lyriker, die in der Lage sind, Dinge gut zu formulieren. Konstantin Wecker ist ein gutes Beispiel. Der hat die letzten 20, 30 Jahre wirklich immer wieder Stücke geschrieben, wo man sagt, unglaublich, wie der Poesie mit politischer Relevanz verbindet. Und das haut rein. Und dann noch gut geschrieben. Er ist ja auch ein guter Komponist und ein wirklich hervorragender Sänger. Also ich habe selten einen Sänger erlebt, der so viele Konzerte hintereinander mit einer unglaublichen Stamina durchhält. Ja, 3 Stunden, 4 Stunden Konzerte teilweise. Jeden Tag mit einem Off-Day alle paar Tage. Dass diese geballte Energie, wenn man es mal so nennt, ja, aus Emotionen und Informationen, dass die natürlich bei den Leuten hängen bleibt. Und wenn es dann noch ein Chorus ist, den man mitsingen kann, ne, mit dieser Wiederholung, ja, die damit verbunden ist, wir kennen es. Also von der Seite, ja, ich glaube, Künstler und Intellektuelle sind besonders gefährlich in Krisenzeiten für die Machthaber, die gerne etwas durchsetzen wollen. Und deswegen ist es so unglaublich enttäuschend, dass genau jetzt diese Leute schweigen. Und dass genau die intellektuelle Schicht, und nicht alle, es gibt ja sehr wunderbare Leute von Gerhard Töter, ich habe ihn gerade erwähnt, Daniele Ganser und dann auch die jungen Philosophen wie Gunnar Kaiser und so, dass die sich sehr, sehr lautstark auch äußern. Ja? Aber es gibt natürlich Leute, die auch vor der Krise schon für 30, 40 Jahre lang eine Relevanz hatten, ja? und wichtig waren für die Kunst- und Kulturszene und für die Aufklärung und für die Friedensbewegung.
Ja, absolut.
Und deswegen bin ich natürlich so und denke mir, oh, wo seid ihr? Wir brauchen euch so dringend.
Ist ja einer.
Hier ist einer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich, heute bei dir zu sein und ich freue mich, dass die Sachen jetzt auch natürlich ein breiteres Publikum finden, aber ich würde mir die Kollegen mit einer größeren Reichweite und du, wenn ich mit Wahn und Sinn spiele und habe da meine 80 bis 100 Leute, freue ich mich. Leute wie Wecker und Wada haben halt 2.000, 3.000 Leute am Abend, ja, vor denen sie spielen. Deswegen freue ich mich über jeden Künstler mit einer großen Reichweite, der zu uns findet.
Also ich bin ja eigentlich geprägt, ich sage jetzt mal, in einem Klassik-Rock.
Aha.
Und ich bin eigentlich, wenn ich entscheiden müsste, der größte Fan von Deep Purple. Und dort insgesamt dieses Lied Child in Time. Für mich ist das die Legende der Friedensmusik überhaupt.
Spannend.
Die auch quasi auf musikalische Art und Weise die Brutalität und die Unordnung eines Krieges darstellen kann. Mhm. Aber als Friedensmusik. Also man muss die Texte einfach mal lesen und deuten. Den meisten wird natürlich Imagine von John Lennon viel mehr sagen. Wäre John Lennon noch am Leben und würde hier ein Live-Konzert geben, na, vor dem Bundeskanzleramt oder Reichstag und ganz laut Imagine singen, müsste der dann auch gesperrt und zensiert werden?
Naja, nach meiner Auffassung müsste niemand gesperrt und zensiert werden, selbst wenn Leute wirklich Unfug reden. Das ist das, was eine Demokratie aushalten muss. Auch Leute, die Unfug reden. Ja?
Ach so, deswegen sind ja die neue Friedensbewegung, das sind ja alles Nazis, weil die ja Frieden wollen, oder was?
Weißt du, ich bin so entsetzt über den Umstand, dass diese Dinge überhaupt miteinander in Verbindung gebracht werden. Ne? Dass
ich sage ja, es ist absurd.
Es ist absurd. Also das heißt, die Frage, die du gerade gestellt hast, ist deswegen so wichtig und so gut und so richtig, weil man sich natürlich fragt, wer von den Leuten, die man selber als Ikone für sich entdeckt hat, vielleicht schon vor 30, 40 Jahren, wäre heute laut. Also man kann auch Imagine so deuten, dass man sagt, hey, die ganzen Leute, die Maßnahmen, jetzt kommen wir endlich zusammen, alle machen die Maßnahmen, die ganze Welt trägt Masken, kommt zusammen. Ne? Also man kann sowas auch missbrauchen.
Also so gehirnkrank konnte ich gar nicht denken, aber du hast recht.
Ne? So kann man es auch deuten. So kann man es auch deuten. Das heißt, die Frage, die sich natürlich stellt, wenn John Lennon jetzt diesen Song singen würde, ist,
genau,
zu wem bekennt er sich?
The people
wearing
all mask
the behind your ears. Genau. So. Genau. Oder ist es jemand, der klipp und klar sagt, nein, all the people means the vaccinated and the non-vaccinated people. Ne? Also von der Seite her, das ist die Frage. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, bei denen ich mir ganz sicher wäre, sie würden genauso laut, aber friedlich und mit sehr viel Liebe jetzt diesen Protest begleiten. Ich glaube, John Lennon würde dazugehören. Mhm. Es gibt natürlich ein paar Leute, bei denen man überrascht ist, dass sie jetzt nicht dabei sind, aber es gibt auch Leute, auf die man sich verlassen konnte, wie ein Gerald Hüther, wie ein Drewermann, wie ein Michael Hüther. Wir haben vorhin über Daniele Ganser gesprochen, der ja neben dieser Thematik auch sehr das Thema Angst immer wieder behandelt.
Absolut.
Und Achtsamkeit. Ich finde, also ich muss nach wie vor sagen, wie ungebrochen und mit welchem Rückgrat er diese Dinge und natürlich auch mit den Kenntnissen. Ich meine, der ist durch diese ganze Mühle ja schon durch, als es um 9/11 ging. Es war ganz klar, dass wenn er anfängt, das in Frage zu stellen, dieses Narrativ, dass das einen harten Gegenwind geben wird. Und er hat sich gestellt und er ist nach wie vor einer der wichtigsten Historiker unserer Zeit.
Ja, jetzt wollen wir mal die große Dienste geleistet haben, mal ein bisschen zur Seite legen, würde ich nicht sagen, weil die sind wichtig. Mhm. Ich will es eigentlich mehr auf die Künstler konzentrieren jetzt.
Gerne. Ne?
Du machst da den Mund auf. Ne? Du hast dieses Album, die Protestnoten.
Produziert?
Ja, produziert. Es sind einige Stimmen, die wir aus dem Widerstand zum Teil kennen, zum Teil auch nicht kennen.
Richtig.
Du hast Beiträge dabei. Ich war ja ganz erstaunt. Wie war das mit dem Mr. Elbe? Mhm. Also Herr Wodak hat selber mitgewirkt. Mhm. Ja. Und auch Familienmitglieder von dir. Ja. Und es sind alles im Prinzip diese Songs, die heute nicht mehr im Radio sind und nicht in den Medien und die komischerweise beim GEZ wahrscheinlich auch nicht so richtig Platz finden.
Wahrscheinlich nicht.
Wie finanziert ihr euch und was ist bitteschön mit unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Bloß ist das jetzt bloß noch im Prinzip die Unterhaltungsabteilung für die, die nicht aufwachen dürfen?
Das ist eine spannende Frage wieder mal, weil wir mit diesem Projekt ganz hautnah erlebt haben, wie Zensur wirklich funktioniert. Also dieses Album ist kein reines Songalbum, sondern es sind auch so Spoken Word beziehungsweise philosophische Texte. Gunnar Kaiser ist da mit einem Text, den ich vertont habe zum Beispiel. Sabrina Khalil, die einen wirklich schönen Slam-Text geschrieben hat an die Profiteure der Angst. Meine Frau Alexa Rodrian mit einem deutschen und einem englischen Titel. Und meine Tochter ist dabei, meine große Tochter mit einem auch Slam-Poetry-Text, der ein bisschen beschreibt, was passiert mit den Freunden, die immer da waren im Gespräch und plötzlich nicht mehr da sind. Ne? Also was für Wunden hinterlässt es. Um nur einige zu nennen. Lül von 17 Hippies ist dabei und ganz viele andere wirklich großartige Künstler. Auch Leute, die man eher von Essays kennt. Roland Rottenfußer vom Rubicon hat zum Beispiel Gedichte geschrieben. Da habe ich eins vertont, das heißt Der letzte freie Tag. Also sehr ungewöhnliche Sachen sind auch dabei. Ich würde sagen, es ist die erste lyrisch-poetische Aufarbeitung der letzten zwei Jahre. Und wir haben ja alles selber finanziert. Ich habe einen wirklich wunderbaren Medienpartner, Matthias Niemeth aus Stuttgart. Und wir haben ein Crowdfunding gestartet. Mhm. We Make It heißt die Firma. Ja. Und in der Nacht, in der wir das Crowdfunding hochladen wollten, war plötzlich unsere Seite verschwunden. Und mein Partner Matthias war so, Moment, wir waren so kurz davor, es freizuschalten, ich musste noch irgendwie ein paar Daten eingeben, wir waren so im Zoom-Call und sagte, Jens, ich weiß nicht, alles, was ich die letzten drei Tage hier angestellt habe, ist weg. Ich sag, Matthias, das kann nicht sein. Und in dem Moment kommt eine Mail rein, wo klar beschrieben wird, wir von der Crowdfunding-Organisation We Make It haben uns entschlossen, euer Projekt nicht zu unterstützen, weil wir der Meinung sind, dass die Impfung die Lösung der Pandemie ist.
Die und Meinung.
Genau, die Meinung. Wir stehen zwar für Meinungsvielfalt, aber okay. Da wir der Meinung sind, dass die Impfung eben die Lösung ist und wir gesehen haben, dass es sehr impfkritische Leute gibt auf diesem Album, wollen wir dieses Projekt nicht unterstützen. Ah. Und wir standen kurz, ich hatte alles bis zu dem Zeitpunkt selbst finanziert und Matthias hat dann den unvorstellbaren Job hinbekommen, innerhalb von drei Tagen einfach ein eigenes Crowdfunding hinzustellen, ohne Plattform.
Wahnsinn.
Und wir haben es geschafft, bevor das Album jetzt erschienen ist vor ein paar Wochen, auf plus minus null zu sein, weil die Leute das so unglaublich liebevoll unterstützt haben. Mhm. Und es ist, glaube ich, wirklich das erste Album, das ich mache, das bei plus minus null anfängt, bevor es auf den Markt kommt.
Erstmal vielen Dank, dass du trotz dieser Stolpersteine dran geblieben bist und das hier produziert hat. Wo bekommt man's?
Man bekommt es auf allen digitalen Plattformen, die es so gibt. Man kann es auch unter protestnoten.de bestellen. Da haben wir einen Shop. Wir haben nämlich auch noch den physischen Vertrieb verloren, die sich auch gegen uns gestellt haben, gesagt haben, sie möchten das nicht machen. Und das Buch, dieses Album wird es auch noch geben in dem Buch, das am 28. März erscheinen wird auf dem Rubicon Verlag. Das Buch heißt Die Armada der Irren.
Also da, wer das Buch kauft, ist das automatisch mit dabei?
Da ist die auch mit dabei. Da ist okay. Also auch die physische CD dabei. Okay. Und in dem Buch ist noch ein zweites Album dabei. Und zwar habe ich während dem ersten Lockdown, in der Zeit, in der ich mich auch mal ab und zu einfach zurückgezogen habe und nicht über politische Themen nachdenken wollte, habe ich mich aufs Land zurückgezogen und habe ein reines Gitarren-Solo-Album aufgenommen. Rein instrumental, Und das ist als Geschenk an die Leser auch noch in dem Buch Die Armada der Irren drin als Download. Wenn man sagt, man möchte mal ganz abschalten, weg von dem Thema, sich auch poetisch damit nicht auseinandersetzen.
Aber ich finde das jetzt so reizend, weil ich meine, seit 2 Jahren führen wir immer Gespräche mit einem gewissen Thema. Und irgendwann reicht es ja auch. Mhm. Na, man muss ja auch mal irgendwo mal wieder klar werden im Kopf.
Klar.
Man muss einmal die Bürste haben, durch, mal was an was anderes denken, ruhig auch mal was Flaches, auch mal die Seele baumeln lassen.
Unbedingt.
Um auch wieder dieses Yin-Yang, diese Entspannung zu nutzen, um wieder in die Anspannung zu kommen.
Um auch nicht krank zu werden. Irgendwann wirst du ja einfach matschig in der Birne. Ja.
Ganz genau. Und das hast du also dort in deinem Buch dann auch gleich mit drin.
Ja. Ja, das Buch
Wann entsteht das Buch und was? Worum geht es in diesem Buch?
Das Buch heißt Die Armada der Irren, so heißt ja auch mein zweiter Song, mit dem ich rausgegangen bin, wo es nicht mehr um die poetische Fragestellung geht, was passiert hier eigentlich, sondern wo es ist eine eindeutige Anklage. Ne? Die Armada der Irren ist eine Anklage an die, die uns das Ganze eingebrockt haben, die sowohl aus meiner Sicht dafür verantwortlich sind, dass wir da sind, wo wir gerade sind, und auf der anderen Seite auch dafür verantwortlich sind, dass wir medial so einseitig beschallt werden, sage ich jetzt mal, oder auch beeinflusst oder manipuliert werden.
Mhm.
Und in dem Buch gibt es 5 Kapitel. Das eine Kapitel beschäftigt sich ganz kurz mit dem, wer sind wir, sprich die kritischen Künstler, was sind das für Leute, woher kommen die?
Okay.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich, wir nennen es Logbuch, beschäftigt sich mit meinem Weg in den Widerstand. Also wie wurde ich vom Musiker und Lyriker dann jemand, der auf die Straße geht, Mahnwachen macht und sich auch auf Demos äußert, Songs schreibt diesbezüglich und versucht, das Ganze künstlerisch zu begleiten. Das dritte Kapitel ist mit einer kleinen Interviewsequenz besetzt, wo ich dann 5 verschiedenen Künstlern immer die gleiche Frage gestellt. Also 4 Fragen an 5 Künstler.
Sehr spannend, ja.
Und dann hast du eine Frage und siehst darunter 5 verschiedene Antworten von sehr, sehr unterschiedlichen, sehr, sehr klugen Leuten, Kollegen, die ich im Laufe der letzten 2 Jahre auch teilweise neu kennengelernt habe. Nina Proll ist dabei, Nina Adler, diese wunderbare klassische Sängerin aus Wien, Lühl von den 17 Hippies, meine Frau Alexa Rodrian und Jakob Heimann, toller Singer-Songwriter aus Bremen.
Also deine Frau hast du nicht erst letztes Jahr kennengelernt?
Nein, die nicht. Okay. Dann, ich gebe ein paar Leute, die kann ich schon länger, aber wie gesagt, Nina Proll und Nina Adon eben jetzt durch die Arbeit der letzten 2 Jahre. Dann gibt es ein Kapitel, wo wir alle Lyrik, die auf dem Album vorkommt, nochmal verschriftlicht haben, aber auch alle Songs, die aufs nächste Album kommen werden. Das heißt, da sind viel mehr Texte dabei, als das, was man jetzt auf dem Album hört. Und zum Schluss gibt es nochmal eine Frage, wo sind wir 2022 oder schon 1984?
Anlehnend sehr an Orwell, gute Frage, Orwell.
Genau. Und das ist der Inhalt des Buches plus den Download-Code für das klassische Album, also mit der klassischen Gitarre, das Solo-Album und dann wirklich die physische CD, die auch in dem Buch noch enthalten sein wird.
Ich danke dir für deine Vorbildfunktion und für dein Dranbleiben. Ja. Und mit dem Künstler macht es mir irgendwie total leicht zu sprechen. Ich habe so wenig Notizen gehabt, so, und das fließt einfach. Wir haben da irgendwie diesen Flow. Und jetzt bin ich natürlich kein Musiker, aber wer weiß, vielleicht kann ich es auch noch werden.
Es ist nicht so spät, auch nicht für diese Dinge. Ich kenne selber Musiker, die sehr spät angefangen haben und noch ganz, ganz tolle Songs geschrieben haben. Vielleicht bist du ja einer von denen.
Na, nachdem Cocker jetzt tot ist, brauchen sie so einen neuen komischen.
Bräuchten sie so jemanden. Alex, vielen Dank für die Einladung. War schön bei dir.
Danke dir. Tschüss.